Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Die Berliner Polizei hat vor dem Wochenende zwei pro-palästinensische Kundgebungen verboten. Begründung: An Ostern erschallten antisemitische Parolen bei einer Demonstration. Die Polizei hatte sie trotzdem nicht aufgelöst. RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler berichtet, die Kritik daran sei angekommen.
Man habe Empathie für die Empörung. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Dabei ging es darum, dass die Polizei nicht eingeschritten ist, als bei einer pro-palästinensischen Demonstration antisemitische Sprechchöre gerufen wurden. Die Demonstrationen, die für morgen und übermorgen geplant waren, hat man daraufhin verboten. Man befürchte weitere antisemitische Äußerungen und
gleichzeitig eine Zuspitzung auch der internationalen Lage und auch durchaus eine Bereitschaft zu mehr Gewalttätigkeiten, die unsere Analysen ergeben haben. Ich glaube, das ist Grund genug, diese Versammlung zu verbieten.
Bei den Anmeldern der Demonstrationen handelt es sich um Einzelpersonen, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht namentlich genannt werden. Svantje Mehr, Politikwissenschaftlerin des Landeskriminalamtes, sagt, dass die Gruppierung Samidun bei den letzten pro-palästinensischen Demonstrationen sehr präsent war.
Also wir haben Erkenntnisse, dass Samidun sich vor allen Dingen thematisch um politische Gefangene palästinensischer Herkunft in israelischen Gefängnissen kümmert. Allerdings gibt es sozusagen auch personelle und thematische Überschneidungen zwischen Samidun und der PFLP. Das kann man daran erkennen, dass sich vor allen Dingen für palästinensische Häftlinge eingesetzt wird, die eine PFLP-Mitgliedschaft haben oder halt für die PFLP terroristisch agiert haben in der Vergangenheit.
Laut der Bundesregierung zählt die PFLP zum Spektrum der terroristischen palästinensischen Organisationen. Die Polizei Berlin bereitet sich so auf einen Einsatz vor, sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Sollten die Verbote Bestand haben, werden wir auch natürlich im Raum sein, um die Verbote durchzusetzen. Ansonsten begleiten wir die Versammlung. Wir werden die Versammlung dann natürlich auch mit entsprechenden beschränkten Verfügungen versehen. Das heißt, alle Verfügungen treffen, die Hass und Hetze, Antisemitismus verhindern können.
Helena Dehler informierte. Diese Klage Brandenburger Kommunen wird lauter. Wir haben keine Plätze für Flüchtlinge frei. Wir können keine Menschen mehr aufnehmen. Innenminister Michael Stübgen, CDU, will jetzt zumindest die Erstaufnahme entlasten, berichtet Carsten Steinmetz aus Potsdam.
3000 zusätzliche Plätze für die Erstaufnahme, das geht nur schrittweise, sagt Stübgen.
Wir schlagen vor, dass wir in einer ersten Ausbaustufe 1500 zusätzliche Plätze schaffen für diese besondere Betreuung von abgelehnten Asylbewerbern in der ersten Instanz. 500 in Eisenhüttenstadt, 500 in Frankfurt-Oder und 500 in Wünsdorf. Weil es schnell gehen soll, geht es nur an vorhandenen Standorten und jetzt auch nur mit Containerlösungen.
An den drei Standorten entstünden dann in den kommenden Monaten Containerdörfer. Wer keine Bleibeperspektive hat, soll dort untergebracht werden und nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden. Die Kosten für diesen ersten Schritt werden laut Finanzministerium auf 19 Millionen Euro geschätzt. In einem zweiten Schritt sollen bis Ende des Jahres nochmal 1500 Plätze für die Erstaufnahme geschaffen werden. Wo, steht aber noch nicht fest.
Wir haben da noch keine genauen Vorstellungen. Wir werden aber uns bemühen, soweit es möglich ist, feste Standorte zu nehmen und nicht Containerlösungen.
Stübgen will für die Erstaufnahme auch insgesamt 17 neue Personalstellen schaffen, unter anderem in der Sozialarbeit, Arbeitsvermittlung und psychologischen Beratung. Kritik kommt von der Linken. Fraktionschef Sebastian Walter spricht von Planlosigkeit.
Der Innenminister verkauft jetzt nach über einem halben Jahr, er hat schon im letzten Jahr im September angekündigt, dass die Krise da ist und er sich kümmern wird. Jetzt verkauft er 1500 Plätze, neue Plätze in Containerdörfern als großen Erfolg. Das ist kein Erfolg, das sind keine guten Lebensbedingungen. Will jetzt hier irgendwie Stellen schaffen, von denen er immer wieder gesagt hat, es gibt gar nicht genügend Leute für die Stellen. Am Ende ist das auch keine Lösung, die uns tatsächlich hilft.
Besser wäre es, die Kommunen massiv finanziell und personell zu unterstützen, um vor Ort Geflüchtete unterzubringen und sie zu integrieren, sagt Walter. Die AfD teilte mit, mehr Erstaufnahmeplätze würden nur die Symptome mildern. Es müssten mehr Flüchtlinge abgewiesen werden.
RBB-Reporter Carsten Steinmetz. Es werde wieder Licht und Heizung und warmes Wasser im Schwimmbad. Am Sonntag läuft die Energiesparverordnung aus. Reporter Jasser Speck hat recherchiert, was das für Berlin und Brandenburg bedeutet.
Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cottbuser Rathauses am Montag ins Büro kommen, dürfen sie ihren Arbeitsplatz wieder auf über 19 Grad heizen. Geprotzt wird jetzt trotzdem nicht. Das sagt Jan Glossmann von der Stadt Cottbus.
Wir werden hier nicht anfangen zu feiern. Es ist jetzt nicht die Zeit, plötzlich hier Energie zu verschwenden.
Wie viel Energie und wie viel Geld die Stadt Cottbus eingespart hat, ist aktuell nicht bekannt. Jan Glossmann sagt aber weiter, dass mit dem Energiesparen noch längst nicht Schluss ist.
Wir werden also auch nicht jetzt wieder anfangen, Gebäude anzustrahlen oder dergleichen mehr. Das ist ein gewisser Luxus, den müssen wir uns nicht leisten, wollen wir uns nicht leisten und da wollen wir lieber sparen.
Diesen Luxus, den möchte sich auch Perleberg nicht gönnen. Das teilte der Bürgermeister Axel Schmidt dem RBB schriftlich mit.
Die Stadt Perleberg wird trotz des Auslaufens der Verordnung keine erneuten Anpassungen durchführen. Ziel war und ist es, Aufwendungen für Energie aufgrund der gestiegenen und steigenden Kosten zu reduzieren. Unsere Gebäude und Denkmäler werden auch weiterhin nur reduziert beleuchtet.
Auch in Berlin bleiben Fernsehturm, Siegessäule und Co. nachts noch mindestens 1,5 Jahre dunkel. Laut Senatsverwaltung für Wirtschaft werden die Wahrzeichen frühestens im Herbst 2024 nachts wieder leuchten. Das Ziel, Energie einzusparen, wurde aber jetzt schon erreicht. Immerhin 7,5 Millionen Euro allein in den letzten 3 Monaten des vergangenen Jahres. Auch wenn das Rote Rathaus nachts dunkel bleibt, dürfen die Berliner Bäder die Temperatur in ihren Becken ab diesem Sonntag wieder erhöhen. Die Absenkung auf 26 Grad hatte ein klares Ziel, sagt Claudia Blankennagel der Berliner Bäder.
Wir hatten gesagt, dass wir 10% Energie einsparen durch diese 2 Grad.
Ob sie das Ziel erreicht haben, wird sich erst im längerfristigen Jahresvergleich zeigen.
Jessa Speck berichtete. Wenn eine Bewerbung von einem Förderschüler kommt, landet sie in vielen Handwerksbetrieben direkt auf dem Ablehnungsstapel. Und das, obwohl die Betriebe dringend Nachwuchs suchen. Dass Inklusion da eine Win-Win-Situation sein kann, das zeigt ein Betrieb in Cottbus, den RBB-Reporterin Anke Blumenthal besucht hat.
Ganz selbstverständlich schiebt Leon Alexander Köppen ein Blech nach dem anderen in die Presse.
Meistens macht so Schleifen und ja, Abkanten. Macht mir Spaß.
Seit 8 Monaten wird er zum Fachpraktiker ausgebildet. Quasi die Metallbauerausbildung mit weniger Theorie. Denn Leon ist Autist.
Naja, es wird halt mehr Rücksicht auf mich genommen, so. Dadurch, dass man weiß, dass ich eine Lernschwäche habe.
Genau davor hatte sein Chef anfangs echt Respekt.
Meine erste Reaktion war natürlich, nein, brauchen wir nicht. Meine Bedenken waren halt die Betreuung. Also wie sehr muss ich die Meister dafür abstellen, 2-3 Stunden am Tag.
Doch Daniel Weiser hatte nicht viel Optionen. Andere Bewerbungen gab es nicht. Also gab er sich einen Ruck und Leon eine Chance mit einem Praktikum. Und mittlerweile kann er Leons Stärken perfekt nutzen.
Für Serienfertigungen ist er eigentlich ein Top-Typ. Er macht jede Aufgabe. Wenn es 1000 Stück sind, der würde das immer ordentlich machen.
Diesen Mut wünscht sich Christian Jakobitz bei noch viel mehr Betrieben. Er ist Inklusionsbeauftragter der Handwerkskammer Cottbus.
Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wir viele Fachkräfte gewonnen haben durch das Thema Inklusion. Ich denke, die Berufsorientierung ist ganz, ganz stark gefragt und die Offenheit der Unternehmer. Es ist in Zeiten des Fachkräftemangels auch wichtig, dass man, wenn man eine Bewerbung erhält, nicht pauschal ausschließt und sich auch in den Fällen beraten lässt, wie eine Ausbildung umsetzbar wäre.
Denn für Leon wurde beispielsweise die Ausstattung des Arbeitsplatzes gefördert. Je nach Grad der Lernschwäche oder Behinderung geht das sogar für die ganze Ausbildungsstelle. Die Mühe lohne sich, denn die Jugendlichen könnten oft mehr, als man ihnen zutraue, sagt Christian Jakobitz.
Es ist ja auch so, dass man in der Schule sehr oft abstrakte Dinge lernt. Und wenn in einer Berufsausbildung Praxis und Theorie verknüpft werden, haben wir auf einmal erstaunliche Leistungssteigerungen, die Jugendlichen werden besser.
Im Metallbaubetrieb von Daniel Weiser gibt es sogar noch einen zweiten jungen Mann mit Inklusionshintergrund. Der wird kommendes Jahr nach seiner Ausbildung direkt übernommen.
RBB-Reporterin Anke Blumenthal. Nein, heute ist nicht der 1. April. Diese Meldung ist ernst. Die pünktlichsten S-Bahnen Deutschlands verkehren in Hamburg und in Berlin. Das schreibt höchstamtlich das Bundesverkehrsministerium. 10 S-Bahn-Netze wurden untersucht, Berlin ganz weit vorn. Das kann auch Reporter Thorsten Gabriel kaum glauben, denn als Vielfahrer hat er viele Ansagen im Ohr.
Weichenstörung, Signalstörung, Notarzteinsatz, irgendwas ist immer. Verspätete S-Bahnen gehören zum Alltag in Berlin. Oder etwa nicht? Sagen wir mal so, die Pünktlichkeit der S-Bahn in Berlin lag im zweiten Halbjahr 2022 bei sagenhaften 97,3%, genau wie in Hamburg. So steht es in einem Antwortschreiben des Bundesverkehrsministeriums an grüne Bundestagsabgeordnete. Dahinter folgen die S-Bahnen von Mitteldeutschland und Stuttgart. Am unpünktlichsten die S-Bahnen Rhein-Ruhr und Köln. Hier lag die Quote jeweils nur noch bei etwas über 80%. 97,3% für Berlin? Kann das sein? Klaffen Gefühl und Wirklichkeit hier wirklich so stark auseinander? Ja, wenn man in Maßstäben der Deutschen Bahn denkt, zu der die S-Bahnen gehören. Als pünktlich gilt ein Zug bei der Bahn nämlich dann, wenn er sich um, Achtung, weniger als 6 Minuten verspätet. 6 Minuten. Da wird das Sprichwort abwarten und Tee trinken mit ganz neuem Leben erfüllt. In 6 Minuten kann man ihn nicht nur trinken, sondern vorher auch noch aufgießen und ziehen lassen. Eine völlig andere Art der Gelassenheit schimmert dadurch. Tee und Bahn gebe man einfach Zeit zum Ziehen. Zum Trost sei aber gesagt, in Berlin haben Verkehrsverbund und Deutsche Bahn strengere Pünktlichkeitsvorgaben verabredet. Auf dem Ring etwa gilt ein Zug schon als unpünktlich, wenn er sich um 1 Minute verspätet. Mit dem Gefühl ist also alles in Ordnung. Und wenn die nächste S-Bahn in Berlin mal wieder auf sich warten lässt, einfach an die armen Menschen in Köln denken. Dort können sie beim Warten auf die nächste Bahn offenbar nicht nur Tee trinken, sondern haben auch noch Zeit, Kuchen zu essen.
Die S-Bahn als ICT. Thorsten Gabriel staunte. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.